Guck, er hat ein neues Aufnahmegerät gekriegt, er möchte es heute mal zeigen. Deshalb, okay, alles klar. Er hatte eben schon, hier ist noch ein Platz frei. Wer noch sich setzen möchte? Da ist auch noch, da sind auch noch 12 Plätze. Okay, warum habt ihr euch das Seminar ausgesucht? Humor. Wollt ihr mal lachen?
Ja.
Okay, ich habe mal 2,5 Stunden Witze erzählt.
Jetzt können Sie es nochmal probieren.
Nochmal probieren. 1, 2, 3, jetzt geht's. Und das. Grüße auch alle Räume hier in der Schule, wo das von da gehört. Die anderen Seminarleiter müssen halt dann ein bisschen lauter reden. Okay. Was habe ich gerade erzählt?
Warum seid ihr hier?
Ja. Nee, weil der Humor, weil der was. Ihr müsst auch, ich habe mal für Amnesty International 2,5 Stunden Witze erzählt. Nonstop, ohne Notizen und ohne Zwischenraum von 30 Sekunden. Hatte ich so einen Spielraum, gesagt, ich erzähle so viele Witze, wie mir einfallen. Ja. Und wir grüßen auch.
Tolles
Seminar. Ganz klasse. Uns kommen, schaffen doch immer wieder ein paar Leute bei der Schwester vorbei. Weißt du was? Du bist echt gut. Du kannst auch beim Dschungel kennen. Das ist echt klasse. Okay. Jetzt alles in Ordnung?
Willst du immer rumlaufen?
Ist halt ja, ich laufe halt immer rum. Dann, ach so, dann laufst du einfach hinter. Ja.
So, meine Uhr. Sagt einer, du hast gar keine Uhr im Wohnzimmer. Sagt, nee, aber ich habe eine Trompete. Sagt, wie eine Trompete? Brauchst du eine Uhr? Sagt, nee. Wie machst du das? Sagt, wenn ich nachts aufwache, nehme ich eine Trompete, Trompete raus. Sagt doch garantiert jemand, ich soll Frechheit nur zum Hals schweifen. Der geschickte Taschendieb hat dem Beichtvater schon die goldene Taschenuhr geklaut, bevor der überhaupt nach seinen Sünden fragen kann. Also ich habe geklaut, sagte, was hast du geklaut? Sagte, eine goldene Taschenuhr. Sagte, wenn ich dich von deinen Sünden freisprechen soll, musst du zurückkehren. Sagte, ich gebe sie ihm, ich will sie nicht haben, du musst sie dem Bestohlenen geben. Dem habe ich schon angeboten, der will sie nicht. Dann kannst du behalten. Kurze Vorstellung von mir, ich heiße Arno Backhaus und euch herzlich willkommen. Ich bin verheiratet seit 43 Jahren, nicht seit 43 Jahren, mit einer Frau. Ja, ist heute nicht mehr so selbstverständlich. Wenn jemand, der ist mit einem Mann verheiratet. Meine Schwester. Wir haben 3 Enkel und 4, nee, Entschuldigung, 3 Kinder und 4 Enkel. Und das 5. ist entkommen. Und ich komme aus Calden bei Kassel. Calden, kennt jemand Calden zufällig? Calden hat Flughafen, genau. Wir haben den ersten verkehrsberuhigten Flughafen in Deutschland. Da fliegt kein Flugzeug, weil wir auch keins brauchen. Kein Flughafen. Berlin braucht einen, hat keinen, wir brauchen keinen Hafen. Wir haben aber das größte Fallschirmspringerzentrum in Deutschland. Ein Fallschirmspringer fängt runter und der Fallschirm öffnet sich nicht. Kommt von unten einer entgegengeflogen, denkt, was ist das denn? Beim Vorbeiflug fragt er, können Sie Fallschirme reparieren? Sagt er, nee, Gasheizung. Was ich beruflich mache, ich bin Evangelist. Fun kommt ja aus dem Englischen, heißt Spaß, ne, Freude. Was? Evangelist. Ich arbeite bei fast allen Programmpunkten, die ich mache, mit Humor, mit Gags, mit Witzen. Ich habe auch mal beim Hessischen Fernsehen den ersten Preis gemacht, so einen Hessenpreis über Witze. Ja. Und ich denke, dass es wichtig ist, Humor immer wieder einzubauen, aber ich werde euch einiges über den Humor erzählen. Ich bin viel unterwegs mit ganz unterschiedlichen Themen, mit meiner Frau, die ist aber heute nicht da, weil wir morgen zu Spring fahren. Das ist ein großes Festival über Ostern. Da machen wir verschiedene Programmpunkte. Meine Frau und ich, wir sind unterwegs zu Eheseminaren und ADHS-Seminaren. ADHS, wisst ihr, was das heißt? ADHS, auch du hast Stärken. Ne? ADHS. Früher hieß ADS, ach du Schreck. Ich habe ein ADHS, möchte das auch nicht verlieren, weil das macht mich so kreativ. Ne? Deshalb nehme ich auch kein Ritalin. Alles, was ich, was mein Leben ausmacht, ist Gott, meine Frau und meine ADS. Auf die drei möchte ich nicht verzichten. Okay. Und daneben bin ich unterwegs zu Konzerten und Evangelisationen, Gemeindewochen und unterschiedlichsten Vorträgen. Einer meiner Vorträge war der Humorvortrag und war interessant. Ich habe den gar nicht hier angeboten, der steht auf meiner Angebotspalette, dass das als Seminar angeboten wurde. Gut, habe ich gedacht, das kann jeder, das wurde hier vom Haus so entschieden, dass das so genommen wurde. Aber jetzt gucke ich mal, was ich damit mache. Ist zwar jetzt nicht so ein Seminar, sondern es ist ein Vortrag, was der Humor eigentlich ist. Wenn ich an Humor denke, denke ich an vier Sachen. Zuerst, manchmal sitze ich im Wohnzimmer und lache. Ne, kommt ein Mann in die Küche und sagt, Schatz, ich habe mir ein Puzzle gekauft. 25 Teile habe ich 4 Stunden zu gebraucht. Toll, ne? Sagt die Frau, was ist denn daran toll? Sagt er, auf dem Karton stand 3 bis 4 Jahre. Wenn ich dann so lache darüber, dann sagt meine Frau, was liest denn da? Sag ich, ja, meine Bücher. Ich habe Witzbücher geschrieben. Da vorne liegen ein paar. Und dann sagt meine Frau, die hast du auch selbst geschrieben. Sag ich, die finde ich immer noch witzig. Ich lache immer noch, kann immer noch über meine eigenen Witze oder die ich zusammengetragen habe, kann ich noch lachen. Das ist das eine, was mir einfällt. Das zweite, was mir einfällt, unsere Kinder sind, als die zu Hause waren, sie sind schon gerade erwachsen und sind außer Haus, aber als sie noch zu Hause waren, war es nicht lustig, zu Hause einen Witz zu erzählen. Das war manchmal richtig peinlich. Ne? Ich komme nach Hause zum Frühstück und sage, ey, ich habe einen tollen Witz. Ne? Ist ein Obdachloser und der kriegt jeden Tag 1 Euro von einem, der zur Arbeit geht. Und plötzlich nur noch 50 Cent. Da fragt der Obdachlose, warum geben Sie mir nur 50 Cent? Sie haben mir doch immer 1 Euro gegeben. Sagt, ja, wissen Sie, mein Sohn studiert, ich habe nicht mehr so viel Geld. Sagt der Obdachlose, eine Frechheit, lässt er seinen Sohn auf meine Kosten studieren. Wenn ich so einen Witz dann erzähle, das hat Rebecca immer gesagt, oh, ist das peinlich, erzähl den ja nicht auf der Bühne. Also zu Hause war es nicht lustig, irgendeinen Witz zu erzählen, obwohl wir, und das ist der dritte Punkt, der mir einfällt, wir eine sehr humorvolle Familie waren und auch immer noch sind. Meine Frau und ich lachen noch sehr viel, wir nehmen uns beide noch auf den Arm. Auch wenn wir Eheseminare machen, starte ich meistens mit der Vorstellung, nach 2 Jahren Ehe darf ich vorstellen, meine Frau, nach 20 Jahren Ehe, können Sie sich vorstellen, meine Frau, nach 40 Jahren Ehe, können Sie sich mal bitte da vorstellen. Und dann kriegen manche Männer dann so einen roten Kopf, denken, boah, wenn ich das mit meiner Frau machen würde, würde er aber so ein Verschiebein kriegen. Aber das Ehe ist wie in der Mathematik, es ist entscheidend, was am Anfang für ein Vorzeichen ist. Wenn da ein Plus ist, das entscheidet, was hinten rauskommt, und wenn da ein Minus ist, auch. Wenn ich weiß oder wenn meine Frau weiß und nicht nur weiß, sondern das auch erfährt, dass ich sie liebe und achte und wertschätze, dann kann ich über sie Witze machen, kann ich sie auf den Arm nehmen. Ne, und kann sagen, ach Schatzi, ne, weil ich mit ihr entscheiden kann zwischen Schaf und Ziege, ne, Schatzi. Und ja, jetzt müsst ihr gut nachdenken. Ja. Wenn aber, dann lachen wir beide über uns. Wenn aber am Anfang ein Minus davor steht, denn meine Frau weiß, dass ich sie nicht achte, dann ist der gleiche Witz über sie führt zum Krieg, zur Scheidung. Das heißt nicht, der Witz ist entscheidend, sondern die Wertschätzung, die Liebe, die Achtung. Und wenn ich jemanden liebe, kann ich ihn auch auf den Arm nehmen. Aber da nachher noch mehr. Das vierte, was mir einfällt, in meiner Kindheit hatte ich überhaupt nichts zu lachen. Ich sagte schon, dass ich ein ADS-Typ bin. Ich bin von 4 Schulen geflogen, bin 3-mal sitzen geblieben, hatte mit Polizeischwierigkeiten, bevor ich Christ wurde, habe viele schräge Sachen gemacht und bin eigentlich von meiner Mutter nicht eigentlich, bin brutal erzogen worden. Meine Mutter hat, ich musste mich immer ausziehen, nackt und nicht aufs Bett legen. Meine Mutter hat mit Kleiderbügeln und Lederriemen auf mich eingeschlagen und hat versucht, das ADS aus mir rauszuprügeln. Habe auch ein Seminar, was ich anbiete, das heißt, es regnet in meiner Seele über Verletzungen. Das ist manchmal viel passender, aber heute ist mal Humor hier angesagt. Also meine Kindheit war alles andere als ausgefüllt mit Humor. Das war nur Stress und Ärger und Zoff und Schläge. Und ne, das ging bis in meine Ehe oder unsere Ehe. Als wir frisch verheiratet waren, meine Frau nur ein Glas vom Regal holen wollte, die Hand hochgehoben habe, habe ich gleich so gemacht. Weil ich immer eins ins Gesicht bekommen habe. Nicht von meiner Frau, sondern von meiner Mutter. Das brauchte eine Weile, bis die Hand dann unten ist. Heute habe ich sie wieder oben. Bei der Anbetung. Okay. Aber nicht, weil er von Gott. Also vier Dinge, die mich an Humor erinnern. Ich musste lachen lernen. Als ich Christ geworden bin, habe ich überhaupt erst Humor kennengelernt. Und ich möchte euch ein bisschen was über Humor erzählen. Ich weiß nicht, ob ihr die kürzeste Predigt kennt, die steht im Neuen Testament, Lukas 2, Vers 10. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren ist. 14 Worte, Freude zum Thema. Jesus war kaum auf der Welt, schon hat er einen Krippenplatz. Und die Geburt Jesu war so grenzwertig, da ist ja die Kreuzigung gar nichts gegen und die Auferstehung. Das war nämlich außergewöhnlich. Wie jemand stirbt, das werden wir nachher noch was erzählen beim Jugendabend oder bei dem, wie heißt das, dem 19 Uhr Abend. Was ist das für ein Abend? Wie heißt der?
Gebetsjugendabend.
Das ist doch alles Jugendabend hier, nicht? Gut, aber im Jugendabend, da erzähle ich noch was. Aber die Geburt Jesu, die ist außergewöhnlich. Weil wie jemand stirbt, das suchen sich manche Leute selbst aus. Das ist gar nicht so, das Sterben Jesu war nicht das Außergewöhnliche. Aber die Geburt Jesu, die war, gab es nirgends vorher. Es hatte nie einer die Wahl, kein Guru, kein irgendjemand, die Wahl, ob er geboren werden wollte oder nicht. Keiner wurde gefragt, willst du geboren werden? Ne? Guckt auf die Erde und sagt, okay. Ne? Als Gott, Jesus und der Heilige Geist in der Unendlichkeit waren, und die waren glücklich und zufrieden, die brauchten nichts, die hatten alles, das war alles super, guckt Jesus auf die Erde und sagt, ach du Schrecklos, machen die denn da unten, sind die verrückt, da muss einer runter. Und dann ist Jesus Mensch geworden. Warum ist er das? Musste er nicht. Er hätte auch da oben bleiben oder dazwischen bleiben können. Kann ich nicht nachvollziehen, dass Jesus Mensch wird und so viel Interesse an uns hat. Der tut ja so, als wenn er uns im Himmel unbedingt braucht. Kann ich nicht nachvollziehen. Ist auch nicht mein Job, Gott zu verstehen. Mein Job ist, Gott zu lieben, nicht zu verstehen. Das ist genau eine andere Liga, genau wie eine Frau. Frauen kann man nicht verstehen, kann man nur lieben. Eine Frau würde auch ihre Fehler sofort zugeben, wenn sie welche hätte. Und Männer sind auch Multitasking. Fähig. Die können mehrere Probleme gleichzeitig ignorieren. Dann kommt Jesus auf die Welt und sagt zu dem Engel, Friede sei mit dir. Friede sei mit dir heißt auf Hochdeutsch heute Be Cool Baby. Und Be Cool Baby passt auch viel besser als Friede sei mit dir. Weil als Jesus geboren wurde, war es ja nicht 3 Grad minus wie im Erzgebirge mit so Frost, sondern es war 30 Grad plus. Das war bullenheiß. Und Be Cool Baby heißt, lass es dir kühl sein, Baby. Das ist doch viel besser als Friede sei mit dir. Na, Be Cool Baby. Und dann sagt der Engel, daran werdet ihr erkennen, ihr findet ein Kind in Windeln gewickelt. Jetzt muss ich mir mal vorstellen, auf der Nase, also unter der Nase zergehen lassen, Windeln als Erkennungszeichen für Gottes Auftritt? Das ist ja sehr schräg, oder? Windeln. Da haben sich zwei Mütter, sagt die eine, guck mal dein Kind an, will sich mal die Pampers wechseln. Sagt die andere, nee, ich habe mir extra eine Packung gekauft, da steht drauf, bis 20 Kilo. Jetzt musst du dir vorstellen, wenn du Gott gewesen wärst und du würdest dir aussuchen, auf dieser Welt als Mensch aufzutreten, was für ein Stilmittel würdest du aussuchen? Doch keine Windeln, bitte dich. Meine Mutter hätte gedacht, das ist auch peinlich, was sollen denn die Nachbarn denken? Windeln. Ja, Gott und Windeln. Was hat Gott mit Windeln zu tun? Ja, irgendwie ein kleines Erdbeben, wie bei der Kreuzigung, das wäre schon, oder ein Feuerwerk, oder lass auch ein Posaunenchor, das auch gelten. Ne? Doch keine Windeln. Dann merkst du eigentlich, dass Gott, der hat Humor. Das denke ich, was die Menschen machen, was der Zeitgeist sagt, was die Medien vorschreiben, das interessiert ihn überhaupt nicht. Der macht das, was notwendig ist, was die Not wendet, was er für richtig hält. Windeln, ganz unten, wo keiner mit rechnet. Die Ewigkeit wird mit Freude ausgefüllt sein. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. In Lukas 6, 21 können wir lesen, selig seid ihr, der jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Heißt so viel, die Ewigkeit, da wird es viel Humor geben. Es wird viel zu lachen geben. Ich weiß nicht, ob ihr das euch vorstellen könnt im Himmel. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber ist auch nicht mein Job, das mir vor. Aber in der Bibel steht es. Ihr jetzt weint, ihr werdet viel lachen später. Da bin ich mal gespannt, ne, wie das aussieht. Kommt jemand zum Pfarrer, Herr Pfarrer, werden wir droben unsere Lieben wiedersehen? Der Pfarrer, ja, die anderen aber auch. Der Vorteil vom Lachen, Lachen kostet kein Geld, braucht keinen Platz, ist gesund für Körper und Seele, Fröhlichkeit ist gut für die Gesundheit und Mutlosigkeit kann einem Menschen die letzte Kraft rauben. Das wusste auch schon der weise König Salomo. In Sprüche 17, Vers 22 können wir lesen, ein fröhliches Herz tut dem Körper gut, ein bedrücktes Gemüt lässt die Glieder verdorren. Auch Mediziner bestätigen immer wieder, wer viel lacht, lebt gesund. Es ist wissenschaftlich gesichert, dass Lachen entspannen und Stress verhindern kann. Schon ein bloßer Lacher wirkt sich positiv auf die Blutzufuhr im Gehirn aus. In der Studie verglichen Wissenschaftler und den Humor von 150 Personen, die entweder an der Bypass-Operation, sich einer Bypass-Operation unterzogen hatten oder unterm Herzinfarkt litten, mit denen von 150 Personen gleichen Alters ohne Herzprobleme. Und das Ergebnis zeigt, dass die Herzpatienten um 40% seltener gelacht haben. Eckhard zu Hirschhausen und Karsig, das sind ja zwei, die mit Humor zu tun haben. Aber der Eckhard zu Hirschhausen bestellt immer mal meine Bücher, immer wieder überrascht, und hat auch ab und zu eine meiner Witze in seinem Programm. Aber ich bin schockiert, ich habe mir mal so einen dicken Wälzer von Hirschhausen und Karasik zugelegt, haben die beide zusammen geschrieben über Humor. Und 70% der Witze, die da drin stehen, waren unter der Gürtellinie, waren peinlich, waren nur so sexistisch. Natürlich fein formuliert, aber dachte ich, warum muss man so viel, ich habe nichts gegen Sex, aber warum muss man das ständig thematisieren? Irgendwo, ich habe mal 2,5 Stunden oder 2 Stunden Witze in Korsika gemacht und da kam jemand zu mir und sagte, ich bin Geschäftsführer einer großen Firma, wir machen immer so Firmenfeste und da gibt es so viel versaute Witze. Ich wusste gar nicht, dass es so viel saubere Witze gibt, wie Sie da heute Abend erzählt haben. 2 Stunden. Und ich habe auch gedacht, Hirschhausen und Karasik, die haben das eigentlich nicht nötig. Warum? Ne? Na gut. Die deutschen Lachtatsachen stimmen trotz der Comedy-Shows. Es gibt ja unendlich viele weitere Comedy-Shows von Otto und von allen möglichen anderen Leuten. Otto ist noch der Alte, eher traurig. Eine Untersuchung hat ergeben, dass Kinder bis 500 Mal am Tag lachen. Die werden von uns aber ganz schnell gebremst mit so Sprüchen, hörst du auf zu lachen? Was gibt es denn da zu lachen? Na, kennt ihr alle. Sofort gebremst. Der durchschnittliche Erwachsene lacht etwa noch 6 Mal, lacht noch mal 20 Mal täglich, insgesamt 6 Minuten lang. Frauen lachen etwas länger. Frauen leben auch länger. Ja, das ist wirklich, das ist wissenschaftlich, ist auch jetzt rausgekommen, warum die länger leben. Weil Gott die Zeit, die Frauen beim Rückwärtsparken vertun, nochmal hinzu. Du wisst ja auch, warum Mose 40 Jahre durch die Wüste geirrt ist. Weil Männer zu stolz sind, nach dem Weg zu fragen. Mir ist übrigens aufgefallen, das ist bei euch jetzt nicht der Fall, aber wenn ich manchmal so einen Witz über Frauen mache, ich mache ja dann auch Witz über Männer, aber wenn ich einen Witz über Frauen mache, machen manche Frauen, als wenn sie sagen, was fällt dem eigentlich ein? Ich habe den Eindruck, dass Frauen etwas weniger über sich selbst lachen können als Männer. Wenn ich Witz über Männer mache, sagt kein Mann, In den 50er Jahren, ich bin 1950 geboren, 50er Jahren waren es noch 18 Minuten Lachen und richtig gesund wird es erst ab 20 Minuten täglich. Vielleicht denken manche, was gibt es eigentlich zu lachen, wenn der mein Chef oder mein Lehrer oder meine Eltern erleben würde. Aber wir sollten uns an den Psalm 126 erinnern, der Herr hat Großes an uns getan, dessen sind wir fröhlich. Es gibt unendlich viel Grund zu lachen. Es gibt auch unendlich viel Grund, sich aufzuregen. Ich stehe manchmal in Fußgängerzonen mit unterschiedlichen Schildern. Ein Schild, so ein großes, man kann sich den ganzen Tag aufregen, man ist aber nicht verpflichtet dazu. Du könntest dich den ganzen Tag aufregen. Da kommt jemand, bekommt jemand 1.000 Euro Gratifikation in der Firma und du bist, boah, außer du freust dich und boah, 1.000 Euro, bis du hörst, dass dein Nachbar, der in der gleichen Firma arbeitet, 1.500 Euro kriegt. Plötzlich achtest du nur noch auf die 1,5, nicht mehr auf die 1.000, die du gekriegt hast. Du ärgerst dich nur noch über das andere. Du freust dich nicht mehr über die 1.000 Euro. Ich druck so T-Shirts und einer meiner T-Shirt-Drucke heißt, wer mich ärgert, das entscheide immer noch ich. Nicht ich werde geärgert, sondern ich entscheide mich zu ärgern. Na gut. Manchmal, wenn ich im Gottesdienst einen Witz mache, predige öfters, dann mache ich einen Witz im Gottesdienst. Zum Beispiel, was hat Gott gesagt, als er das Ruhrgebiet geschaffen hat? Na, Essen ist fertig. Und wenn dann Leute lachen, dann sage ich, bitte jetzt nicht lachen, das ist ein Gottesdienst. Und dann zucken die zusammen und sagen, ach ja, richtig. Dann wissen sie nicht, ob ich das ernst gemeint habe oder Spaß. Manchmal habe ich den Eindruck, dass ein fröhliches, unbefangenes Lachen während der Predigt oft als innerkirchlicher Betriebsunfall angesehen wird. Frage, haben wir Christen eigentlich nichts zu lachen? Muss ich mir erst eine rote Pappnase aufsetzen oder 10 Promille Blut im Alkohol haben oder Alkohol im Blut, je nachdem, um lachen zu können oder zu dürfen? Manchmal hätte ich Lust, im Kölner Dom so einen Lachsack zu starten. Kennt ihr Lachsäcke? Ja, da drückt man drauf, dann lachen die so ein paar Sekunden. Was macht der Bodyguard da im Kölner Dom? Wir sind immer so Aufsichtspersonen. Was machen die? Den kann man ja nicht ausstellen. Der kann drauftreten. Na? Das ist auch witzig. Oder er packt ihn unter die Kutte, läuft raus. Frage, gibt es im Kölner Dom nichts zu lachen? Gibt es im Gunstenhaus, gibt es hier einen Dom? Oder? Der Dorf gehört in Gunstenhaus. Gibt es da nichts zu lachen? Ulmer Münster, wo immer. Na? Petrikirche in Hamburg, gibt es da nichts zu lachen? Der Philosoph Nietzsche, überzeugter Atheist, hat mal gesagt, die Christen müssten erlöster aussehen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Und der hatte lange noch die christlichen Zeitgenossen damals beobachtet und wenig Faszinierendes in ihren Gesichtern gesehen und wahrgenommen. Ist ja komisch, dass wir so viel von Freude singen und gepredigt bekommen, aber so wenig davon ausstrahlen. Manchmal habe ich den Eindruck, wir Christen laufen manchmal... Ja.
Wir haben in Gunzenhausen einen Stadtbus, da steht drauf, menschfreudig.
Das ist gut. Menschfreudig. Aha. Mit was für einer...
Alle Busse, die fahren...
Steht da irgendwas noch, ist irgendeine Werbung für eine Schokolade oder was? Nein. Einfach nur so, menschfreudig. Super. Toll. In England gibt es mittlerweile einen Radiosender, der nur gute Nachrichten sendet. Nicht diese ganzen tragischen Nachrichten, die es gibt. Na gut. Manche denken, warum laufen Christen immer rum, als hätten sie den ganzen Tag Zitronen gelutscht. Also manchmal hat man den Eindruck, als Jesus auf die Welt kam, hätte er gesagt, Leute, reißt euch zusammen, jetzt geht's rund. Ne? Hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, Friede sei mit dir. Be cool, Baby. Keine Panik auf der Titanic. Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Ne? Bis ans Ende deiner Kraft, deiner Zeit, deines Geldes, deiner Nerven. Bis ans Ende der Welt. Lachen ist ja bei vielen Menschen keine geistliche, sondern eher eine emotionale Angelegenheit. Das kann man immer wieder beobachten, wenn man Gemeindechöre beobachtet. Wenn die singen, na, also da sind manche, die sind so ersteinert, na, da denkst du echt an Fossilien. Keinem entgleisen auch nur ansatzweise die Gesichtszüge zum Lächeln. Na, wir haben bei uns in der Gemeinde so ein Lobpreisteam, einer, der ist so kurzsichtig, wenn der Lobpreis macht, na, Herr, wir preisen ihn, na, der guckt immer so aus. Sag ich, Alter, du musst fröhlich gucken. Früher hielt ich ja Pastoren und Pfarrer für ziemlich unsichere Leute. Heute weiß ich, dass ihr Gesichtsfeld zur Gemeinde manchmal eine persönliche Mutprobe sein kann. Ich weiß nicht, ob du jemals vorne standst in der Kirche, egal ob Freikirche oder Zwangskirche, einfach da vorne und guckst einmal mal in das Kirchenschiff rein, wie dich die Leute manchmal angucken. Ne? Als, wenn sie sagen wollte, Alter, du willst mir was erzählen, boah, dann brauchst du Knieschützer und Armschützer manchmal. Klar, dass da mancher Pfarrer auch irritiert sein kann und durcheinander kommt und Depressionen kriegt. Ne? Ein Pfarrer ist durcheinander und verwechselt die Zahlen bei der Speisung der 5000. Und sagt, Jesus konnte mit 5000 Broten 2 Leute satt machen. Die ganze Kirche lacht. Ne? Ist der Pfarrer wütend und predigt den nächsten Sonntag nochmal über den gleichen Text und sagt, Jesus konnte mit fünf Broten und 2 Fischen 5000 Leute satt machen. Kannst du das auch? Zeigt auf den, der das letzte Mal so gelacht hat. Der fängt und sagt, ja, das kann ich auch. Mit dem Rest vom letzten Sonntag. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass das Wort Isaak wörtlich übersetzt heißt, Gott lacht. Also Isaak heißt wörtlich übersetzt, Gott lacht. Und jetzt die Frage, kannst du dir einen Gott vorstellen, der lacht? Könnt ihr euch einen Gott vorstellen, der lacht? Wie lacht Gott? Wie sieht der aus, wenn Gott lacht? Kann Gott einen Lachkrampf kriegen? Oder einen Weinkrampf? Guck mal in Kinderbibeln nach. Gut, da wird Gott sowieso selten dargestellt. Also meistens nur Jesus. Aber auch Jesus wird nie, der kriegt nie, hat, zeigt nie Gefühle. Das ist immer wie so Westernhelden. Die müssen nie auf Toilette, die haben nie einen Husten, keine Grippe, gar nichts. Die sind ganz, ne, ist, Jesus ist immer so souverän, so durch. Der kriegt nie einen Lachkrampf. Der lacht nie, der ist nicht außergewöhnlich. Der sagt, ne, nix da. Ist immer so ganz da. Ja? Aber hier, interessant, Isaak heißt wörtlich übersetzt, Gott lacht. In Isaak lacht Gott über die Kleingläubigkeit des Menschen. Übrigens genau 26 Mal ist in der Bibel vom Lachen die Rede, allerdings 12 Mal negativ, wie in der berühmten Geschichte der alten Frau des Abraham, als die Boten Gottes ihr eine Schwangerschaft voraussagen. Ich lese mal den Text vor, 1. Mose 18. Da lachte Sarah bei sich selbst und dachte, da ich Welt bin, soll mich noch die Liebeslust ankommen? Aber der Herr sprach zu Abraham, warum lacht Sarah? Ist irgendetwas unmöglich bei Gott? Und solches ungläubiges Kichern muss den Theologen der ersten Jahrhunderte zur Annahme veranlasst haben. Nur das heilige Schweigen, das betroffene Schweigen und die heilige Scheu seien angemessene Reaktionen auf Gottes Reden. Angesichts der Würde und Allmacht Gottes verbietet sich auch nur ein Zucken um die Mundwinkel. Ich weiß nicht, wer von euch den Klosterkrimi Der Name der Rose gelesen hat oder im Fernsehen geguckt hat oder im Kino geguckt hat. Angelpunkt, Dreh- und Angelpunkt der Geschichte war das mittelalterliche Lachverbot. Im Mittelalter war es verboten, dass Christen lachen. Aus dem Grund. Angesichts der Würde. Dabei hätten die Herren Theologen nur 3 Kapitel weiterlesen brauchen. Da wird nämlich Sarah beschrieben, wie sie lacht und sich freut an Gott und an dem Kind, das sie dann doch noch bekam. Wo Menschen lachen, das merkt ihr auch heute hier, wo Menschen lachen, fühlen sich andere Menschen wohl. Humor gehört zur Grundstimmung des Lebens und das hat ganz viel mit Gelassenheit zu tun und mit Weisheit. Und damit meine ich nicht die Klassenclowns, die bei jedem Spruch, bei jeder, immer so einen dummen Spruch drauf haben, bei jeder Gelegenheit. Das hat oft was mit Minderwertigkeitsgefühlen zu tun, die dann irgendeine Schote reißen. Humor gehört unabdingbar zum Wesen eines Menschen und ganz besonders zum Christen. Warum? Weil er Spannungen abbaut. Und Humor kann, wie das Thema heißt hier, wie Medizin wirken, der Knopf verhindert, dass der Kragen platzt. Wir leben ständig in einer riesigen Anspannung und Humor hilft, die Anspannung zu ertragen. Jemand will ein Auto verkaufen, kriegt das nicht los. Er denkt, ich werde verrückt, ich will das Auto loswerden. Kommt er zu seinem Freund, sagt er, wie viel hat es runter? Sagt 150.000, sagt, das kriegst du nie los. 150, er will ein Auto mit 150.000 Kilometer. Sagt er, was soll ich machen, soll ich es wegwerfen? Sagt er, bring es mir her, ich zeige dir einen Trick, wie man Tacho manipuliert. Der zeigt ihm das, den Tacho, treffen sich 3 Wochen später, sagt er, und wie weit bist du? Sagt er, bis 20.000. Sagt er, super, hast du Auto verkauft? Sagt er, ich bin doch nicht blöd, verkauf ein Auto, was nur 20.000. Dass Humor Spannung abbaut, können wir auch im Alten Testament schon lesen, im Prediger 3 können wir lesen, so sah ich denn, dass nichts Besseres ist, dass ein Mensch fröhlich sei in seiner Arbeit, denn das ist sein Teil. Es gibt nichts Besseres, als dass jemand fröhlich an seine Arbeit geht. Könnt ihr euch das vorstellen? Fröhlich an die Arbeit, so Montag, nach so einem tollen Wochenende, sagt, ach, Montag, wieder richtig schön an die Arbeit. Na? Ich gebe immer 100% bei der Arbeit. Montag 12%, Dienstag 10%. Die Bibel sagt, dass Arbeit Spaß machen kann. Aber wer kann schon Spaß vertragen? Die Bibel sagt, dass Arbeit wichtig ist. Okay, Humor kann in vielen Situationen genau das richtige Werkzeug sein. Man kann es auch als Waffe missbrauchen. Mit Humor kann ich die nötige Verbundenheit und Nähe schaffen. Da ist eine Frau, die sitzt im Zug und liest ein Buch, kommt ein Mann vorbei, setzt sich da gegenüber, sagt, was lesen Sie da? Sagt die Frau, ein Buch über Liebhaber. Sagt der Mann, und was steht da drin? Sagt er, ja, dass Polen und Indianer die besten Liebhaber sind. Sagt der Mann, entschuldigen Sie, habe ich mich eigentlich schon vorgestellt? Ich heiße Winnetou Topowski. Freude ist anziehend. Das Gegenteil davon ist eine Gesetzlichkeit, eine Nüchternheit, eine Verkrampftheit, die eher tödlich wirkt. Und die Frage an euch, welche Grundatmosphäre herrscht in eurer Familie? Für die verheiratet sind, in eurer Ehe oder Freundschaft oder in eurer Klassengemeinschaft, an der Uni, an eurer Arbeitsstelle, in eurem Hausgemeinschaft. Welche Grundatmosphäre? Wird da gelacht? Ist da Dienst nach Vorschrift? Ist da Härte angesagt? Oder Freundlichkeit, Barmherzigkeit, Gelassenheit? Wird da gelacht? Oder hört man da immer nur Stress und Zoff und Ärger? Menschen, die gemeinschaftlich lachen, die humorvoll zusammen sind, erleben die Entspannung, die gerade bei Christen oft vermisst wird. Und das Lachen, das gute, befreiende, luftschaffende Lachen, wäscht den Staub von der Seele. Und das wünschen sich manche Menschen, dass sie in unserer Gegenwart ermutigt werden, lachen können und wieder fröhlich sein, wieder durchatmen können. Könnt ihr mal die Fenster aufmachen? Das ist unheimlich schlecht. Ich weiß nicht, vielleicht bei euch, aber von hier rechts, von dieser Seite, kommt eine. Ich habe im Duden mal nachgeguckt, was der Duden zum Humor sagt. Und der Duden sagt, definiert den Humor, ist die Gabe des Menschen, der Unzulänglichkeit der Welt, den Schwierigkeiten und Missgeschicken des Alltags mit heiterer Gelassenheit zu begegnen. Also Humor ist die Gabe des Menschen, der Unzulänglichkeit der Welt, den Schwierigkeiten und Missgeschicken des Alltags mit heiterer Gelassenheit zu begegnen. Musterbeispiel ist Altbundespräsident Johannes Rau. Als der noch lebte, als er nach den politischen Mammutsitzungen, nach dem Verlauf von Journalisten gefragt wurde, hat er ihm einfach eine Bibelstelle an den Kopf geknallt, nicht geknallt, aber gerufen. Ne? Er war Christ und hat gesagt, lest Apostelgeschichte 19, Vers 32. Und da konnten wir Folgendes lesen. Dort schrien die einen dies, die anderen das, denn in der Versammlung herrschte ein großes Durcheinander. Die meisten wussten gar nicht, weshalb man überhaupt zusammengekommen Genau das trifft den Kern, was der Duden über den Humor sagt. Nämlich, Humor ist die Gabe des Menschen, der Unzulänglichkeit der Welt, den Schwierigkeiten und Missgeschicken des Alltags mit heiterer Gelassenheit zu begegnen. Vielleicht kennt ihr den Spruch, der bei manchen Küchen so über der Küche hängt, so in Holz eingebrannt. Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Humor hat ganz viel was mit Gelassenheit zu tun. Genau das Gegenteil von Stress. Gelassenheit. Ich hab halt ADS. Na und? Ihr habt AOK? Jeder hat einen Radar. Ich hab ADS. Ich bin halt nicht mehr so jung. Na und? Kann halt kein Latein. Wir haben halt nicht so viel Geld. Ich bin halt nur ein Mann. Ich tue mir selbst einen Gefallen, wenn ich meine Begrenzung, meine Behinderung, meine Andersartigkeit, wenn ich dazu ein Ja finde. Es gibt einen schönen Spruch, wenn ich eine Sache nicht ändern kann, muss ich die Einstellung zu der Sache ändern. Du hast halt kein Abitur, na und? Guck dir doch mal die Leute an, die Abitur haben. Was sind mit? Die sind nur, die sind, ja, wissen nur viel. Intelligent, na, Intelligenz hat was mit Weisheit zu tun. Das sagt, na, viele Massenmörder haben studiert. Viele, die studiert haben, haben sehr raffinierte Systeme erfunden, Menschen zu missbrauchen und zu misshandeln. Das heißt, Wissen, Intelligenz, Studium, Abitur, das allein. Ne? Oder wenn jemand, es gibt Leute, die sagen immer, wir fahren dreimal im Jahr, die fahren dreimal im Jahr in Urlaub. Weißt du, was Kinder möchten? Die wollen nicht dreimal im Jahr nach Mallorca fahren und nach sonst wohin, sondern die wollen mit ihrem Papa im Wald auf den Baum klettern und im Bach spielen und verdreckt nach Hause kommen und Lagerfeuer im Garten machen. Nicht nach Mallorca und mit dem Mercedes groß rumfahren. Ne? Du kannst mit ganz wenig Geld, du kannst mit ganz wenig Begabung ganz viel bewirken. Wir haben immer solche hohen Ansprüche. Okay, wenn ich eine Sache nicht ändern kann, muss ich die Einstellung zu der Sache ändern. Oder einen anderen Spruch, ein Ja zu den Neins im Leben finden. Es gibt so viele Neins. Jeder von euch hat ein Nein im Leben. Eins oder mehrere. Bei mir war es ADS ganz stark. Bei anderen sind andere Neins im Leben. Die Paralympics, die haben so ein brutales Nein erlebt. Die haben nur ein Bein, nur einen Arm. Und die haben auch geschimpft und geflucht und geheult und verzweifelt. Aber irgendwann haben die gesagt, ich bin doch nicht blöd, orientiere mich an den Bein, was ab ist. Und bejammer das, sondern ich orientiere mich jetzt an dem Bein, was ich noch habe und gucke, was ich damit machen kann. Die haben sich nicht den Spaß verderben lassen. Die haben sich nicht ablenken lassen von dem Appenbein, sondern von dem zuenden Bein, was sie noch haben. Da haben sie noch gesagt, da gucken wir jetzt. Und die haben manchmal mehr Spaß und Freude, als die, die noch mit beiden Beinen durch die Welt laufen können. Auch in Israel, es gibt kein Land, was mit so viel Spannung leben muss wie Israel, weil ständig kriegst du da eine Bombe reingeschmissen oder kannst eine Bombe in die Küche reingeschmissen bekommen. Die haben eine Wahnsinnsanspannung. Weißt du, was die sich haben einfallen lassen? Es gibt kein Land, was so eine Festkultur und Feierkultur hat wie Israel. Wenn da eine Hochzeit stattfindet, Geburtstagspartys, da ist der Karneval in Deutschland eine Kinderveranstaltung geben. In vielen Dörfern gibt es so eine Plattform, einfach am Dorfrand, eine Betonfläche, wo die Volkstanz tanzen. Dann sage ich, was haben die denn Volkstanz zu tanzen? Die haben sich in Luftschutzbunkern aufzuhalten. Dann haben wir gedacht, nee, die haben es kapiert. Die haben eine solche Anspannung nonstop. Die schaffen sich Zeiten und Räume, wo sie einfach tanzen, feiern, weil sonst könnten sie nicht überleben. Und wo gibt es bei uns in unseren Kirchen, in unseren Jugendgruppen, in Gemeinden, wo gibt es Festkultur, wo getanzt wird, gefeiert wird, gelacht wird, wo man ausgelassen sein kann? Oder sind wir immer nur ganz wichtig und oh, ganz... Was heißt eigentlich Humor? Das Wort Humor kommt einerseits aus dem Lateinischen, bedeutet Flüssigkeit. Manche können ja nur flüssig sein, wenn sie... Wer kommt da rein? Wer hat es geschafft? Oh, ach, die Presse. Sagt einer mit dem neuen Foto, siehst du, ey. Siehst aber älter aus, sagt auch, macht nichts, lege ich für später zurück. Manche können ja nur fröhlich sein, wenn sie genug Alkohol im Blut haben. Die lachen nur, die brauchen immer erstmal ordentlich einen Pegel. Wenn du zu viel Alkohol getrunken hast, musst du immer drei Worte behalten. Ich weiß nicht, ob du das wisst. Eishockey, Kanu fahren und Würsing. Wenn Polizei kommt, sagst du, Eishockey. Kanu fahren, Würsing. Ich erkläre es euch später, dann hier nochmal. Die seelische Gestimmtheit des Menschen ist nach antiker Anschauung abhängig von verschiedenen Körpersäften. Aus diesem Grund kommen auch die Grundbezeichnisse. Grund, kennt euch nochmal ein bisschen? Wenn du machst ja nicht nur. Ja, hier. Soll ich einen Kommentar da reinschreiben? Okay, ihr kennt alle cholerisch, melancholisch und phlegmatisch und sanguinisch. In der mittelalterlichen Naturlehre heißen diese Säfte Humores, was so viel heißt wie Feuchtigkeit. Wenn das richtige Mischungsverhältnis zueinander stimmt, fühlt der Mensch sich wohl. Heiterkeit gehört zur Grundstimmung des Menschen. Und der deutsche Begriff Humor kann auch aus dem englischen Begriff Humor abgeleitet werden. In England entstand im 17. Jahrhundert der Begriff Humor, unter dem Namen eine besondere Stilgattung des Humors. Das Hauptanliegen war die Darstellung von verspielten Heiterkeiten, die von komischen Situationen ausgingen. Vertreter ist Mr. Bean, kennt ihr alle. Der erzählt keine Witze, der erzählt irgendwie eine tolle Geschichte, wie der Kollekten sammelt mit Maschinengewehr. Herrlich, müsst ihr euch angucken. Super. Ein Erlebnis bei uns. Wir feiern Silvester in unserer Gemeinde immer Silvesterpartys, mit unterschiedlichen Themen. Und ich war in der Küche, habe gerade mit ein paar anderen Mitarbeitern was hergerichtet, kommt gerade frisch in die Küche, da sagt eine Mitarbeiterin zu mir, also offen gestanden gefällt mir deine Hose nicht. Da habe ich gedacht, was geht die meine Hose an? Ja. Bis ich den Witz verstanden habe, offen gestanden gefällt mir deine Hose nicht. Ich hatte vergessen, den Hosenlatz zu machen. Genau das ist der englische Humor, der keine Witze erzählt, sondern aus einer Alltagssituation heraus entsteht. Das Wort Witz bedeutete ursprünglich Wissen. Das hat was mit Klugheit zu tun, mit Verstand und Schlauheit. Und das kommt auch zum Tragen, wenn der Lehrer zu dem Schüler sagt, sei nicht so vorwitzig. Vorwitzig heißt, der erzählt ja keinen Witz, der Schüler. Das hat ja nichts mit dem Witz zu tun. Vorwitzig heißt, das, was du weißt, nicht vorlassen, rauslassen, sondern halt das zurück. Na? Da merkt er das Wissen, das witzig, was mit Wissen zu tun hat. Auch mit Weisheit, ganz viel mit Weisheit. Martin Buber hat mal gesagt, Humor ohne Gläubigkeit führt zu Zynismus und Gläubigkeit ohne Humor führt zu Engstirnigkeit. Und dieses gute Mischungsverhältnis von gläubigem Humor und humorvollem Glauben entdecke ich in der Bibel an unendlich vielen Stellen. Wir finden sicher keinen direkten Witz in der Bibel, aber Humor von der ersten Seite an. Eine Geschichte, die jetzt so direkt nicht in der Bibel steht, aber ich erzähle trotzdem mal. Da kommt Gott zu Adam und sagt, Adam, hast du Lust auf ein Gegenüber? Sagt Adam, hab ich keine Probleme. Sagt Gott, da brauche ich aber was von dir. Sagt er, was brauchst du da von dir? Ja, dein Verstand. Sagt Adam, mein Verstand? Gibt es auch schon was für eine Rippe? Gott hätte ja gern was vom Verstand genommen, aber er fand keinen. So, jetzt sind wir wieder quitt. Ne? Oh, das hat aber lange gedauert, bis er den Verstand hat. Okay, der steht nicht in der Bibel. Aber, jetzt eine Frage, wer sich in der Bibel auskennt, als Gott Adam geschaffen hat, was hat Gott dem Adam als Gegenüber geschaffen? Wer weiß das? Das traut euch natürlich nicht. Wie? Die Männin? Nee?
Die
Pflanze. Pflanzen? Nein. Eva nicht? Eva auch nicht? Gibt's noch Möglichkeiten?
Gehilfin.
Bitte? Gehilfin. Gehilfin? Nein. Nee, das war eine Gehhilfe. Ja. Nee? Bitte? Nein. Also nachdem Adam geschaffen wurde, was hat Gott dem Adam als nächstes, als Gegenüber geschaffen?
Tiere.
Ja, wer war's? Ich. Alter, du bist cool. Boah, hast du schon eine Bibelschule besucht? Tiere.
Tiere.
Tiere, ja. Müsst ihr, guckt euch mal in eurer, also ein sibirisches Hängebauchschwein, eine Beutelratte, ein Känguru-Baby steht auf einer Eisscholle und friert zur gleichen Zeit ein Pinguin-Baby im Beutel, eine Känguru-Mutter sagt, scheiß Schüleraustausch. Und das stand jetzt sicher in der Bibel, aber es ist wirklich, lest bitte heute Abend oder wann immer ihr das wollt, mal in der Bibel nach, als Gott gibt, nachdem er Adam geschaffen hat, dem Adam Tiere als Gegenüber. Und ich stelle mir das so bildlich vor, ist sicher nicht so gewesen, aber wie wenn jemand es nicht ganz gelungen ist, mit Knete was gemacht hat, sagt er, ach nee, nochmal alles zusammen, noch ein Stück Rippe von Adam dazu und dann kam erst die Eva auf. Das finde ich sehr witzig, dass Gott den Umweg über Tiere macht. Der hätte auch gleich wissen können, dass Tiere nicht das entsprechende Gegenüber für Adam ist. Sind. Das hat noch kein Hollywood-Produzent gelesen. Ihr ja auch nicht, außer einen. Da kann man einen tollen Film draus machen. Ne? Wie Gott da auf die Idee kam dann mit den Tieren. Warum er das macht, verstehen, aber okay. Die Bibel ist voller Humor. Zahnarztpsalm, Psalm 81, Vers 11. Tu deinen Mund weit auf, ich werde ihn füllen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass in der Bibel auch eine Bauanleitung für eine Toilette steht. 5. Mose 23. Und du sollst draußen vor dem Lager einen Platz haben, wohin du zur Notdurft hinausgehst. Und du sollst eine Schaufel haben, und wenn du dich draußen setzen willst, sollst du damit graben. Und wenn du gesessen hast, sollst du zuschauen, was von dir gegangen ist. 5. Mose 23. Oder Jeremia 10. Ich war mal auf der Expo, Weltausstellung, und da war ich im Thai-Pavillon. Da haben sie alle meditiert. So, boom. Und da vorne saß ein großer Buddha, so aus Edelkirsch. Und da habe ich gedacht, ab wann ist eigentlich ein Buddha ein Buddha? Kann ich mir auch so einen Buddha schnitzen? Habe ich auch einen Buddha? Ich würde mir jetzt so einen Bio-Buddha schnitzen. Und mit so einem fetten, der ist ja ungesund, sonst einen schönen schlanken. Und da habe ich, wenn ich jetzt mir einen schnitze, muss ich den irgendwo einschicken, dass das genehmigt wird als Buddha. Das waren meine Fragen. Ich müsste entschuldigen, aber so Fragen habe ich halt als ADSler. Na gut, bisher konnte es mir noch keiner beantworten. Vielleicht ist einer von euch hier, der sich ein bisschen auskennt, mir mal irgendwann eine Antwort geben. Ich konnte keine Fragen. Später lese ich in der Bibel Jeremia 10. Hört, was der Herr zu euch redet, ihr vom Haus Israel. So spricht der Herr, ihr sollt nicht den Gottesdienst der Heiden annehmen, sollt euch nicht fürchten vor den Zeichen des Himmels, wie die Heiden sich fürchten, denn ihre Götter sind alle nichts. Jetzt gibt es eine Gebrauchsanweisung, wie man eine Gottheit herstellt. Man fällt im Walde einen Baum und der Bildhauer macht daraus mit dem Schnitzwässer ein Werk von Menschenhänden und er schmückt es mit Silber und Gold und befestigt es mit Nagel und Hammer, dass es nicht umfalle. Sie sind ja nichts als Vogelscheuchen im Gurkenfeld. Jeremia 10, muss man lesen. Oh, witzig. Sie können nicht reden, auch muss man sie tragen, denn sie können nicht gehen. Darum sollt ihr euch nicht vor ihnen fürchten, denn sie können weder helfen noch Schaden tun. Wenn ich das gewusst hätte, die Bibelstelle vorher, hätte ich den Leuten gesagt, das ist ja nur eine Vogelscheuche im Gurkenfeld. Ja, Buddhisten sollen ja sehr friedlich sein. Ja. Es gibt eine andere Stelle, Prediger 11. Freu dich, junger Mensch, sei glücklich, solange du noch jung bist. Tu, was dir Spaß macht, wozu deine Augen dich locken. Aber vergiss nicht, dass Gott für alles von dir Rechenschaft fordert. Halte dir den Ärger von der Seele und die Krankheit vom Leib. Jugend und dunkles Haar sind so vergänglich. Das finde ich cool. Also hier steht, junger Mensch, sei glücklich, solange du noch jung bist. Tu, was dir Spaß macht, wozu deine Augen dich locken. Steht in der Bibel. Aber vergiss nicht, dass Gott für alles von dir Rechenschaft fordern wird. Halte dir den Ärger und die Krankheit vom Leib. Einer aus unserer Gemeinde hat Parkour-Klettern gemacht. Kennt ihr das? Wie heißt das? Heißt das Parkour-Klettern? Oder Springen? Wie bitte? Ich bin
Parkour-Running.
Parkour-Running, oh ja. Running. Also der ist so über Dächer gesprungen und geklettert und ist dann 9 Meter abgestürzt. Also ich bin eigentlich so ein Freund, nicht ganz für so steile Sachen, aber ich bin Jungscharleiter und mache auch ein paar grenzwertige Sachen, aber die nicht so gefährlich sind. Und der ist 9 Meter auf den Beton geknallt, abgestürzt, ist schwer verletzt und ist jetzt seit einem Jahr, versucht er wieder sprechen, das Reden zu lernen, das Essen zu lernen, ist schwerst verletzt und bleibt ein Leben lang schwerst verletzt. Ein Stück weit. Freu dich und sei glücklich, sondern tu, was dir Spaß macht. Wozu deine Augen dich locken. Sagen, oh, cool. Ne? Aber pass auf, dass Gott für alles von dir Rechenschaft fordern wird. Halte dir den Ärger von der Seele. Gott möchte, dass wir Spaß haben, Gags machen und mal Scheiß machen, aber dass wir aufpassen, dass wir uns nicht selbst und andere kaputt dabei machen. Ich finde das eine coole Bibelstelle. Prediger 11. Ihr merkt nicht, Harpe Kerkeling, nicht der Hansapark, hat die Spaßkultur erfunden und Gott persönlich. Er will, dass wir das Leben genießen und Freude haben in Fülle, aber auch bei allem realistisch sein. Wenn du Gott lachen hören willst, dann erzähl ihm von deinen Plänen. Eine andere humorvolle Begebenheit ist auch die Auferstehung Jesu. Da muss man allerdings den Humor erst entdecken. Zuerst eine Bemerkung, Frauen galten zur Zeit Jesu nichts. Ob ein Hund gebellt hat oder eine Frau was gesagt hat, war etwa das Gleiche. Ja? Die Aussage einer Frau war vor Gericht nicht verwertbar. Und jetzt musst du dir vorstellen, als Jesus von den, Jesus von den Toten auferstanden ist, waren die Frauen die Ersten, die das bezeugen. Wenn die Jünger nur eine Auferstehung vorgetäuscht hätten, wäre es doch das Hirnverbrannteste gewesen, was sie hätten tun können, Frauen als Kronzeugen anzugeben. Das ist nur der Lacher am Juristenstammtisch. Frauen. Ne? Das kann man heute sich ja nicht mehr vorstellen. Das ist ein Witz hoch drei. Das ist genauso, als wenn du hier einen Unfall und da ist ein Stock besoffen, da sagt, der war aber auch Kronzeuge. Ne? Hatte zwar einen in der Krone, aber, ne? Aber Kronzeuge. Ne? Warum waren die Ersten, die Jesus gesehen haben nach der Auferstehung? Dass die Nachricht sich schneller rumspricht. In der russisch-orthodoxen Kirche wird bis heute der Tod ausgelacht. Da gibt es ein Osterlachen. Ich habe das mal im Fernsehen gesehen, ist ein bisschen grenzwertig, aber die lachen da die ganze Zeit. Die lachen den Tod aus, den Teufel aus. Da liegt nur noch die blinde Schlangenhaut, aber nicht mehr die Schlange selbst. Das ist ein Osterlachen. Es geht um das Lachen für die Auferstehung. Ich habe mal so einen Vortrag, einen ähnlichen Vortrag gehalten bei der DRK und dann haben sie mir so eine Yoga-Lachfrau ins Vorprogramm reingesetzt. Oh, das war peinlich. Ja, da mussten alle dann, ich habe aber nicht mitgemacht, du musstest ständig lachen und da einen auf Yoga machen. Das ist nicht das gemeint, was ich hier sage, wenn ich von Humor spreche. Auch nicht das, was die russisch-orthodoxe Kirche mit dem Osterlachen macht. Ich komme zum Ende. Die schwierigste Turnübung ist, sich selbst auf den Arm zu nehmen. Hast du mal probiert? Mach's im Sandkasten oder in deinem Bett, wo nicht groß umfallen. Versuch dich mal selbst auf den Arm zu nehmen. Probier das mal. Und ich sag jetzt was du vielleicht dir auswendig lernen kannst oder einbrennen kannst in dein Herz. Je mehr du über dich lachen kannst, desto ernster wirst du von anderen genommen. Je ernster du dich aber nimmst, desto mehr lachen andere über dich. Nochmal. Je mehr du über dich selbst lachen kannst, dann, Arno Backhaus, und wer bin ich schon? Dann sagen ja, ey, der ist echt, der ist authentisch. Aber wenn ich jetzt kommen würde und fühle mich, ich bin Arno Backhaus, Junge, jetzt, dann sagen ja, komm, du bist auch noch ein Mensch. Das heißt, wenn du ernst genommen werden willst von deinen Freunden, Nachbarn, Arbeitskollegen, Studenten, was immer, lern über dich zu lachen. Lern über dich zu lachen. Wie lernt man über sich zu lachen? Gar nicht so einfach. Ein Bild, was mir dabei immer hilft, ich werde auf einer Eisscholle geboren. Nicht nur ich, sondern alle werden mal auf einer Eisscholle geboren. Und auf der Eisscholle ist es eng, ist es rutschig, ist es uneben. Ich bin ständig am Balancieren, na? Und zeige, was ich kann und wer ich bin. Na? Ich habe mir jetzt eine Kamera gekauft oder ein iPhone. Ne? 9,5 Millionen Pixel. Oh, ne? Mein Sohn studiert in Chicago. Oh, ne? Mein Haus, mein Pferd, meine Schulden. Oh. Wir waren jetzt in Teneriffa. Oh. Jeder balanciert mit irgendwas. Wir alle. Du balancierst, ich. Das macht jeder von uns. Wir balancieren auf unserer Eisscholle. Müssen wir, damit wir überhaupt überleben können. Wenn wir versagen, knallen wir ins eiskalte Wasser, ne, klettern wieder hoch und zeigen wieder, was wir sind und können. Wer wir morgen hier, Schminke rauf, runter, ne, gestylt, was immer. Und jeder balanciert anders. Es gibt Menschen, die balancieren sehr grell. Ne, wenn du in Würzburg bist oder in Nürnberg, läuft einer mit einer Ratte hier rum. Der balanciert mit einer Ratte. Oder Tätowierung oder Ketten oder immer gestylt, immer fein. Jeder hat seine Balance. Jeder zeigt irgendwas, was er hat. Mein Haus, mein Garten, was immer. Du kannst auch mit Krankheit balancieren. Es gibt Menschen, die sind gerne krank. In meiner Jungschau ist ein Mädchen, die ist gerne krank. Weil alle sich um die immer kümmern. Sagen, wie geht's dir? Oh, du Armer. Ist toll. Und wie dir fällt einer für Kranke zu beten, dann kriegst du aber Stress. So, das ist unser Leben. Das ist dein Alltag, mein Alltag. Das macht jeder auf seine Weise. Manche machen es sehr laut und grell, dass andere sagen, ist das grell. Und andere machen das sehr unauffällig, balancieren aber auch. Balancieren nach innen. Das machen wir, um unser Gleichgewicht zu bekommen. Wenn du das machst, kannst du nicht über dich lachen. Jetzt kommt Gott, stellt neben deine Eisscholle sein Fundament. Und wenn du in Gott, wenn Gott dein Fundament ist, das ist der einzige, behaupte ich mal sehr steil, das einzige Fundament, wo du über dich selbst lachen kannst. Was ich eben dachte, jetzt kommt die Schwester und sagt, das Ende. Nee, ist jetzt wenn du in Gott ruhst, kannst du über dich lachen. Wenn du in Gott ruhst, kannst du, wenn du versagt hast, keine Angst, du knallst nicht ins eiskalte Wasser, du knallst nicht auf den Beton, sondern du knallst, wenn du versagst, in Gott, in seine liebenden Arme, in seinen Schoß. Ich behaupte mal, es gibt keine Religion, bei der du so optimal versagen kannst, wie bei Gott. Wenn du versagst, kannst du über dich lachen. Kannst sagen, hab nur versagt. Nee, nicht. Du wirst nicht verzweifelt, weil du gut aufgehoben bist in deinem Versagen. wenn du in Gott ruhst, kannst du auch über deinen Erfolg lachen. Kannst du sagen, oh, eine Uni, beste Platz oder beste Noten oder so. Oder eine Arbeit mit 1000 Umsätzen mehr gemacht. Aber das macht doch meinen Wert nicht aus. Mein Wert ist Gottes Fundament, seine Liebe. Du kannst auch über deinen Erfolg lachen. Du kannst auch, oh, 3 Zugaben, na und? Wenn du in Gott ruhst, kannst du auch über andere Menschen lachen. Wenn dir einer die Vorfahrt nimmt, sagt, hat mir gerade die Vorfahrt genommen. Wir wechseln uns immer ab, heute war er dran. Nächstes Mal war ich wieder Scheiße. Auf der Eisscholle fängst du an zu wedeln. Arschloch, kannst du denn nicht, hast du das Schild denn nicht? Na? So, jetzt die Frage, wo befinden wir uns? Wo befindest du dich? Wo befinde ich mich? Befinde ich mich auf meiner Eisscholle und wedle und zeige, was ich kann und wer ich bin und was ich mache? Oder bin ich ruhig in Gott? Und lass mich fallen und bin, sag, hier bin ich. Wer liebt dich so, wie du bist? Gott liebt dich so, wie du bist. Und da kannst du dich fallen lassen bei Gott. Und ich behaupte mal sehr steil, du kannst dich nur bei Gott, du kannst nur über dich selbst lachen, wenn du in Gott ruhst. Weil der dir ganz viel Gelassenheit und Liebe gibt und nicht abhängig ist von irgendwelchen Äußerlichkeiten. Hier auf deiner Eisscholle geht es nur um Außenwirkung und Innenwirkung. Und hier kommt es darauf an, was Gott von dir denkt. Und du bist wertvoll, egal was du machst, egal wer du bist, egal was du schaffst oder was du nicht schaffst. Über dich selbst lachen können. Das wünsche ich uns, euch, dass ihr immer mehr lernt. Und das wäre ja schön, wenn wir auf der Eisscholle uns bekehren, dann sind wir bei Gott. Und dann sind wir immer bei Gott. Das wäre schön. Ich muss immer wieder zurück zu Gott kommen. Ich muss immer wieder von meiner Eisscholle zurück zu Gott kommen, weil ich immer wieder lande ich wieder auf meiner Eisscholle und mache wieder mein eigenes Ding. Oder ein anderes Bild, ähnlich wie die Eisscholle. In unserem Eheseminar sage ich immer mal, dass meine Frau in meinem Leben nur eine Randerscheinung ist. Da kriegen die Leute immer Schrecken und sagen, boah, gucken meine Frau an, was sagst du denn dazu? Sagt sie, ja, muss ich sein. Stell dir das Leben vor, stell dir das Leben vor wie ein Kreis. Und im Kreis sind lauter deine Lebensbereiche. Umgang mit Fernsehen, Auto, Sexualität, Geld, Hobby, was immer, alles. Und wer ist im Zentrum und darf alles bestimmen? Sind das deine Verletzungen? Ist das dein Geld? Ist das deine Frau, deine Eltern, der Staat, wer immer? Wer darf alles bestimmen? Und in die Mitte gehört Gott, Jesus. Der darf alle Bereiche bestimmen. Welchen Wert sie haben, wie du damit umgehst. Und natürlich, das wäre schön, wenn da immer Gott ist. Wäre schön, wenn ich immer in Gott ruhen würde. Ich lande immer wieder, Gott immer wieder an die Seite. Und meine Verletzungen kommen in die Mitte. Oder mein Geld, oder meine Ehre, oder was immer. Und dann sagt Gott, ey Alter, ne, kannst du mal wieder mich in die Mitte lassen? Und das Gute ist, dass bei Gott muss man Geduld haben. Der hat unendlich viel Geduld mit uns. Und erinnert uns immer wieder, komm auf mein Fundament zurück. Dass du gelassener lebst. Und je mehr du in Gott ruhst, in seinem Fundament, desto mehr Gelassenheit, Barmherzigkeit, desto gelassener und barmherziger gehst du mit dir selbst und mit anderen um. Das wünsche ich euch, dass ihr lernt zu lachen über euch und auch anderen mithelft zu lachen. Dass Leute, dass ihr in eurem Umfeld lernt, Leute, ihr braucht gar nicht so wichtig tun, du bist auch so wertvoll, ich liebe dich, egal was du machst. Wenn einer dann im Sommer hier rumfährt mit dem Auto, es ist richtig heiß, ne, oben das Auto ein bisschen auf, Kopf auch ein bisschen auf und an der Seite den Subwoofer, ne, dann sagt, ey Alter, komm rein, du brauchst Beachtung. Nicht Fenster zumachen, sondern ne, Fenster auf, komm rein, bei uns, du brauchst keine Lautsprecher. Ne? Ich danke euch fürs Zuhören. 2 Sachen. Wer heute Abend um 20.45 Uhr eine Zeit der Stille möchte, ich gebe heute ein Gebetskonzert. Es gibt heute 2 Extreme. Einmal tolle Musik mit der Outbreaker Band. Und ich mache eine ganz meditative Musik, eine ganz stille Musik. Seid ihr alle eingeladen, die damit was anfangen können. Also wo es wirklich zur Ruhe kommt. Das ist fast das Gegenteil von dem, was ich heute hier gemacht habe. Kein Klamauk, keine Gags, keine Witze, sondern ganz tiefe Stille und Gebet. Und wer Interesse hat, ich habe hier ein paar Witzbücher mitgebracht von mir, auch unser Ehebuch und noch so ein paar andere Witz-CD. Auch ein Buch zur Konfirmation, ganz neues. Könnt ihr euch gerne angucken, könnt es mitnehmen, müsst vorher bezahlen. Und habt vor dem Betelsaal einen kleinen Büchertisch, da könnt ihr auch gucken, gibt es noch ein paar andere Sachen. Danke euch fürs Zuhören. Ciao.